Pixel-Taverne. Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Pixel-Taverne Talk.
Hallöchen, Pixel-Taverne Talk 3.0, ja.
Ja, sind wir schon vorwärts und ich habe hier in den Notes 2.0 stehen, das muss ich gerade mal rausbearbeiten. Ja, wir haben heute zu Gast die Firma Think and Print It und dabei ist natürlich der Thomas, den wir auch schon letzte Folge da hatten, aber der kam bei den Fans hier so gut an. Da haben wir ihn gleich ein zweites Mal eingeladen. Ja, könnt ihr euch mal kurz vorstellen?
Ja, also viele kennen mich vielleicht schon vom letzten Mal, ich bin der Thomas. Nebenberuflich ist halt noch ein kleines Hobby der 3D-Druck. Und ja, Näheres zu dem Hobby gibt es dann noch später, denke ich. Dann haben wir hier noch den Nikolas.
Hi, ich bin Nikolas. Der beste Freund von Thomas und ja, wir machen so zusammen 3D-Druckzeug.
3D-Druckzeug.
Ja. Alles, was man sich unter Zeugs vorstellen kann.
Dann erzählt mal, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
Also auf die Idee sind wir eigentlich so gekommen, dass wir eigentlich schon immer gern basteln, tüfteln und so ein bisschen immer viele Ideen hatten und die halt einfach nicht vom Kopf in die Hand gebracht haben. Und dann habe ich von meinem Schwager, Grüße gehen raus, zu Weihnachten einen 3D-Drucker bekommen und damit ging es eigentlich alles ins Rollen. Der Nikolas war schon immer technisch versiert und hat während seinem Studium auch mehr Hintergrundwissen in Sachen Konstruktion sich angereichert und deswegen war das eigentlich klar, dass wir da dann zusammen auf jeden Fall was Handfestes machen können. Und das war eigentlich so der Grundstein für das Ganze. Damit ging es halt dann los. Halt hier und da ein bisschen rumprobiert, dann, wenn man aus einem Print-out-of-the-box-Drucker anfängt, lernt man auch schnell die Grenzen von den Dingern kennen, muss halt ein bisschen tüfteln. Da hat es dann auch geholfen, dass wir vorher schon auch an Mopeds geschraubt haben und dergleichen. Natürlich ärgert sich dann das ein oder andere auch mal die Schwindsucht rein, weil es halt danach schon sehr filigran ist, wenn es dann praktisch wirklich an die letzten 20% kommt von Druck, dass er perfekt ist. Und ja, so kam es halt langsam nach und nach ins Rollen, haben mit einem Drucker angefangen und mittlerweile haben wir drei und machen da ab und zu nach Bedarf, Lust und Laune halt ein paar Modelle oder auch Ersatzteile.
Ja. Ich sag mal, ich kenne ja so ein bisschen eure Produkte und habe mir schon mal angeschaut, aber was ist denn das meiste bei euch? So jetzt so Ersatzteile, mal irgendeinen Knopf, den man so nicht mehr bekommt oder dann schon eher so die coolen Sachen, die ihr da konstruiert oder raussucht oder?
Ja, wir haben angefangen. Wir haben ja drei Drucker, die haben auch alle Namen. Nummer 1, 2 und 3. Thomas hat ja gesagt, der einen hat er geschenkt bekommen, haben wir da rumprobiert. Und ja, dann haben wir in eBay Kleinanzeigen einen Zweier gekauft, der das gleiche Modell war, und aber also richtig frisiert, der war High-End aufgerüstet. Und mit dem Ding sind wir dann Start gegangen. Da sind wir bei unseren Hauptberufen mal so in den Firmen umgehört. Und dann haben wir angefangen, für die Glasindustrie mal so einen Auftrag zu machen, wo wir so Formen, wo die Gläser praktisch geformt werden, gedruckt haben. Das waren dann so Modelle, wo in der Maschine eingebaut wurden und wo geguckt habe, ob alles in der Maschine, ob das so reinpasst, diese neuen Formen. Das war so das Erste, was wir gemacht haben. So mal ein richtiger Auftrag. Ansonsten kriegen wir auch viel so Sachen rein, also aus dem Internet Leute sich Modelle wünschen, keine Ahnung, da gibt's so Eintracht-Uhren haben wir mal gedruckt oder Star Wars-Uhren oder was hat man noch? Mein Arbeitskollege,
auch so, so Alltagshelfer zum Beispiel haben wir uns am Anfang, wie das halt losging mit der Pandemie letztes Jahr, haben wir auch so Face Shields oder Face Shield Halter mal gedruckt, einfach um es auch auszuprobieren, weil wir halt gedacht haben, okay, das ist jetzt so der erste Alltagshelfer, den man vielleicht irgendwie nützlich brauchen können, was man jetzt da.
Ja, natürlich die super Idee von der Corona-Klinke.
Ja.
Aldi hat uns dann da das Patent geklaut, die haben uns dann ein bisschen Rang abgelaufen, weil wir in der Lieferung nicht hinterhergekommen
sind. Genau, da sind wir gerade noch in einem kleinen Rechtsstreit, deswegen kann ich aus aktueller Situation auch nicht viel dazu sagen.
Lol. Ich glaube, Aldi ist ein bisschen stärker unterwegs.
Würde?
Aldi ist ja, glaube ich, ein bisschen stärker unterwegs, was die Gerichtskosten angeht.
Ja, da unterschätzt uns ein bisschen, Daniel. Aber wir haben einen langen Atem.
Warte noch mal 2 Monate, dann sind wir hier die Aldi-Besitzer und dann reden wir darüber mal.
Ja, die Aldi-Brüder. Dann machen wir einen Podcast, wenn das soweit ist.
Ja.
Aber kann ich jetzt bei euch auch hingehen und sagen, konstruiert mir das und das Teil oder muss ich da irgendwie...
Was wir mal gemacht haben, da sind wir angeschrieben worden in Instagram, dass wir so ein, das ist auch drauf, so eine Halterung für einen Mond. Wir haben so einen LED-Mond, der leuchtet, und haben wir Halter gedruckt. Da habe ich für meinen Namen so ein N gedruckt. Da hat sich jemand gemeldet, der wollte für sein Patenkind, glaube ich, Zoe. Ja, das haben wir dann praktisch den Namen konstruiert in so einer Würfelform. Jawohl.
Also vom Prinzip her, wenn man es nur irgendwie ein bisschen skizzieren kann, dann kriegen wir das schon mit manchmal ganz viel Fleiß und manchmal auch ein bisschen weniger schon so weit, dass wir dann da ein CAD-Modell haben und es dann auch irgendwie in einem schon respektablen, in einer schon respektablen Qualität drucken können. Die neueste Idee, die wir hatten, waren Angelhaken. Köder. Also so, genau, Angelköder. Und genau, die haben wir jetzt zuletzt gedruckt, halt eben auch nach einem Vorbild von einem von einem Köder, den es schon gab. Das heißt, wir haben den halt nachkonstruiert, weil jetzt die Expertise, wie jetzt der Köder auszusehen hat, haben wir jetzt dann doch nicht. Und das war jetzt das Letzte. Das heißt also, wenn du eine Idee hast und du kannst es irgendwie ein bisschen bemaßen oder beschreiben, dann kriegen wir da schon was Vernünftiges hin.
Wenn ihr Angelhaken wollt, dann nehmt die bitte vorher raus, die Haken, weil die waren zweimal in meinem Finger drin. Das war ein bisschen scheiße.
Also wenn uns dann so ein Muster gibt für so einen Köder.
Die Modelle, könnt ihr die, also macht ihr die selber, die Modelle? Entwerft ihr die selber dann am PC mit dem entsprechenden Programm oder holt ihr euch, da gibt es ja diverse Websites, habe ich später nochmal ein, zwei Fragen zu, oder holt ihr euch die und passt die an oder könnt ihr die komplett selbst gestalten?
Also beides. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, findest du was im Internet und sagst, oh, das brauche ich, dann können wir es drucken. Oder wenn du sagst, zum Beispiel bei dir an deinem Lieblingskühlschrank ist jetzt der Griff abgebrochen und bevor du da lang googelst, kannst du uns dann zum Beispiel das gebrochene Teil geben, dann können wir es ausmessen, nachkonstruieren und im besten Fall lässt sich es dann auch drucken.
Okay, krass. Okay, und wie ist das? Ihr habt dann eine CAD-Software, die dann den Drucker die Daten gibt oder wie läuft das genau ab?
Jawohl, also da hat man einmal, tut man eine SL-Datei erstellen und die übergibt man dann in den Slicer, wo man dann der Drucker praktisch reingeladen ist in seine Daten. Und dann kann man genau das einstellen, wie man das drucken möchte, die Position auf dem Druckbett, die Drehung. Man kann die ganzen Druckparameter einstellen, man kann einstellen, wo man Supportmaterial braucht, wenn Überhänge zum Beispiel gedruckt werden müssen. Das tut man dann da aufbereiten und ja, dann geht's los.
Okay, also ich sag mal so, für Anfänger ist es dann eher diese fertigen Dateien runterladen und drucken und dann das Konstruieren ist schon so ein bisschen fortgeschritten, ne?
Genau, du musst dann auch zum Beispiel beim Konstruieren, hilft halt die Erfahrung viel, wenn du jetzt runde Teile hast oder gewisse Überhänge, weil du halt einfach durch die Erfahrung mit dem Drucken halt weißt, mit bis zu welchem Grad du kein Supportmaterial brauchst. Also da kommen wir auch schon ein bisschen in ein anderes Thema. Supportmaterial heißt praktisch, dass du, wenn du jetzt eine Brücke drucken willst, dann kannst du ja nicht einfach den freiliegenden Teil in die Luft drucken. Das heißt praktisch, du druckst den linken und den rechten Pfeiler, sag ich mal, und in die Mitte, wo dann die Brücke an für sich sein soll, musst du halt wie so einen Opferturm drucken. Das heißt, du verbindest dann eigentlich die drei Türme miteinander und brichst dann den mittleren zum Schluss raus. Und da hilft dann einfach viel die Erfahrung, gerade wenn man es dann auch konstruiert, dass man weiß, Überhänge bis zu einem gewissen Grad schaffe ich mit meinem Drucker bis 40 zum Beispiel.
Okay, bevor es dann im Druck abbrechen würde oder was?
Genau, nicht abbricht, sondern halt einfach, dann legt er praktisch das geschmolzene Filament in die Luft und hält nicht.
Und dann gibt es einfach Spaghetti.
Genau.
Einen riesengroßen Haufen Spaghetti, wenn man es nicht merkt.
Genau, dann gibt es Spaghetti.
Okay, und ihr druckt mit Filament oder was? Also ich bin ja jetzt auch der komplette Anfänger, was 3D-Druck angeht. Ich habe mich schon immer dafür interessiert und habe mir aber noch nie einen 3D-Drucker gekauft, weil ich mir halt vorher gedacht habe, ich habe keine Ahnung, was ich drucken soll immer, bevor ich mir mal einen gekauft habe. Aber
ja, es gibt verschiedene, ja.
ich hab da jetzt schon mal so ein bisschen was gehört. Es gibt da die verschiedensten Modelle, die verschiedensten Einsteigerklassen. Und dann gibt es ja auch gut, ich sag mal, die Hightech-Industriegeräte, die mit auch Metall und Alu drucken können. Das ist natürlich schon mal eine ganz andere Hausnummer, so von Heimgebrauch. Was gibt's denn da?
So für den Heimgebrauch gibt es eigentlich auch von den verschiedenen Fertigungsverfahren vom 3D-Druck her auch. Also es gibt praktisch, das eine ist das Laser-Sintern. Das heißt, du hast praktisch ein Gefäß, da ist Pulver drin und der Laser verschmilzt dann das Pulver an den Stellen, wo du dein Modell haben möchtest. Dann gibt es noch dieses SLA, da hast du praktisch ein Bad mit einem Epoxidharz und da fährt von oben dran eine Platte drauf. Und dann wird von der Seite punktuell beleuchtet, wo dein Modell sein soll und anschließend fährt der von oben drauf gesetzte Deckel eins hoch und dann wird die nächste Schicht verhärtet mit Licht. Und das, was wir haben, ist eben das FDM-Verfahren. Das heißt, du hast dein Filament auf einer Rolle und das wird dann zugeführt in das Hot End, also an der heiße Kopf, dort wird es geschmolzen und dann eben da praktisch wie XY-Steuerung dahingesetzt, wo du praktisch das hindrucken möchtest.
Kann man sich vorstellen wie so eine Heißklebepistole.
Genau.
Genau, ich sag mal, das ist ja so der Standard-3D-Drucker, oder? Also das verbreitetste Verfahren, oder?
Ein Heimgebrauch, ja.
Vor allem für den Heimgebrauch auch, weil ich habe jetzt schon gehört, bei diesen Epoxidharz oder Harzgeschichten, das stößt ja halt auch Dämpfe aus. Also da braucht man, wenn dann schon, einen separaten Raum für oder einen Raum, den man sehr gut belüften kann. Oder muss, und das braucht man halt bei dieser anderen Variante einfach nicht. Ja,
genau, und bei dem, mit dem Harz, wo du gesagt hast, einmal sind es eben die Dämpfe. Du musst das Harz auch nach jedem Druck da raus tun, weil es eben ansonsten von der UV-Strahlung, die halt auch allgegenwärtig ist, auch zum Teil nachhärtet. Und es ist halt einfach eine utopische Sauerei.
Wie ist das auch preislich? Ist das jetzt ein Unterschied von der Drucker und von den Kosten pro Druck? Oder?
Also von den Kosten pro Druck sind sie eigentlich relativ ähnlich, aber die Anschaffungskosten sind halt unterschiedlich, weil zum Beispiel der SLS, der arbeitet halt mit einem Laser und da ist ein Spiegel davor und da hast du auch andere Temperaturen, da ist dann schon mehr Technik dahinter.
Ja gut, das ist ja im Endeffekt wie Pulver-Laserschweißen, also das ist ja schon mal eine ganz andere Hausnummer nochmal, oder?
Ja, also da fangen wir so bei, keine Ahnung, 7.000, 10.000 Euro an, genau. Diese FDM-Drucker und SLA-Drucker, die... Ja, die kriegen wir so für, ich glaube, 150, 300 Euro
ja,
aufwärts.
Ich wollte es gerade sagen, das geht ja schon ab 150 Euro los und die sind auch gar nicht so schlecht. Also da gibt es viele Drucker, die sind extrem gut bewertet von verschiedensten Seiten. Die fangen bei 150 Euro an. So für den Hobby-3D-Drucker zu Hause ist das okay, denke ich. Ne? Also das ist jetzt kein Scheiß.
Ich mache Modelle raus, ja, da bin ich auch manchmal erstaunt. Wir haben ja auch einen für so 500 Euro, einen größeren. Mhm.
Ja. Da sieht man dann halt zum Beispiel, das ist jetzt dann ein Ender 5 Plus. Der ist dann halt vom Aufbau auch stabiler. Also einfach als Beispiel bei den Anycubics, die wir haben, habe ich praktisch ein Heizbett und habe da wie so eine Verbindung, so ein halbes Haar drüber. Und da ist dann links und rechts eine Spindel, die den Druckkopf hoch und runter fährt und links und rechts. Und das Druckbett bewegt sich vor und zurück. Und bei dem ganz großen, da fährt das Druckbett praktisch ganz hoch an das Hotend und fährt dann während des Druckfortschrittes nach unten.
Ah, okay.
Und das Hotend ist immer auf einer Ebene. Und das heißt, es ist halt auch dann stabiler gebaut, weil das dann wirklich ein Würfel ist, halt einfach nur mit den Seiten und halt aus Aluprofilen. Der ist dann stabiler und damit kann man dann auch präziser drucken.
Okay.
Kommt dann darauf die ganze Hardware, die verbaut ist, an, in den ganzen Schrittmotoren, wie vor allem denn ihre Auflösung ist und alles.
Genau.
Ich kriege hier jetzt gerade noch die Frage rein, wie gut lassen sich denn Drucker durch selbstgedruckte Verbesserungen aufwerten?
Würde ich schon sagen, geht schon sehr gut. Es gibt ja im Internet fertige Sachen zum Runterladen. Wir haben jetzt zum Beispiel bei dem Anycubic, den wir dann gekauft haben, den Zweier, da sind dann die Führungen von den Achsen sind optimierte Gleitlager drin, die wo praktisch mit selbstgedruckten Halterungen gehalten werden. Oder das komplette Hotend ist selbstgedruckt, oder die Halterung vom Hotend, wo man nochmal den Extruder dann auch in dem Bereich hat. Das ist auch nochmal ein Riesenunterschied, wenn der Extruder direkt am Hotend sitzt.
Ganz kurz, also Hotend ist der Bereich, wo es dann heiß wird und schmilzt, das Filament, was zugeführt wird. Und der Extruder ist eben praktisch ein Motor, wo ein Zahnrädchen dran ist, was dann das Filament nachschiebt ins Hotend.
Jawohl.
Genau.
Und wenn das eben dieser Extruder sehr nah an der Düse sitzt, dann kann man zum Beispiel auch flexibles Material drucken. Das ist dann TPU, da lassen sich dann ja flexible Dinge, ich glaube bei dem, wo wir gekauft haben, der hat für seine Drohnen was gedruckt, irgendwelche Halterungen.
Genau.
Wenn die dann abgestürzt sind, dass es nicht gleich abgebrochen ist, dass es eben flexibel war. Wir haben jetzt schon mal so Maskenhalter.
Genau, die Eintracht-Maskenhalter für dich, Daniel, die waren zum Beispiel aus TPU.
Jawohl. Nur mal für alle Zuhörer, die waren nicht für mich, das war ein Geburtstagsgeschenk, ich bin kein Eintracht-Fan.
Ja, davon distanzieren. genau, und also der Ursprung dessen, warum das dann sinnvoller ist bei einem flexiblen Material, ist einfach, also einmal kann man sich vorstellen, dass PLA, das ist ein hartes Plastik, das ist ungefähr wie eine Spaghetti im rohen Zustand, und TPU kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine gekochte Spaghetti. Und darum ist es halt wichtig, dass das Zahnrad so nah wie möglich an dem Hotend sitzt, da ich ansonsten eben, wenn ich vorne, also das ist natürlich jetzt kein hoch eingestellter Prozess, und dafür, dass er nicht so hoch einstellbar ist, ist er schon relativ sensibel. Das heißt, wenn ich da ein bisschen Temperaturschwankungen drin habe an meiner heißen Düse, dann kann es eben passieren, dass es nicht hundertprozentig gleichmäßig schmilzt. Und wenn dann mein Antrieb für das Filament weit weg sitzt von dem Schmelz, von dem Hotend, kann es halt passieren, dass ich es praktisch wie so ein bisschen in dem Baudenzug, also wie in dem Strohhalm, der vom Extruder zum Hotend geht, dass es sich da drin verwindet oder ein bisschen aufstaut.
Also ich muss ja definitiv, aber ich muss sagen, ich hatte halt immer so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht auch das naive Bild vor Augen, dass die Drucker ganz einfache Technik sind. Ich lade mir jetzt gerade das Pfeil runter, passt das vielleicht schon ein bisschen auf meinen Drucker an.
Ja, genau, und so druckt es dann auch aus. So ist es ja auch an für sich, aber wenn du halt dann zum Beispiel wirklich so flexible Sachen drucken willst, dann muss man sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Alter, was? Jetzt dann wieder aus.
Was zur Hölle war das?
Jetzt sind wir alle wach. Gut, da sieht man, dass wir live sind.
So war mal. Einfache Sachen kannst du schon drucken, aber du lernst halt dann relativ schnell kennen, was es für Probleme gibt. Und die kannst du halt dann eigentlich auch mit gesundem Menschenverstand oder mit einem bisschen technischem Verständnis auch verstehen. Aber das Schwierige wird es halt dann wirklich, wenn du sie nachhaltig abstellen willst, weil zum Teil auch gerade jetzt, wie wir noch beim flexiblen Filament sind, das ist schon zum Teil ein bisschen Glückssache, dass es beim ersten Mal sofort so funktioniert, wie du es dir vorstellst.
Da haben wir lang dran gesessen. Der Drucker geht immer noch nicht richtig. Der kann jetzt nur Flexibles drucken aktuell. Keiner weiß warum.
Ja, aber das kommt doch drauf an, was du... Wie, der kann nur Flexibles drucken?
Muss ich dann meine Temperaturkurven auch auf das Filament anpassen, oder wie läuft das?
Genau, also du musst einmal, wenn du dann praktisch von deinem Konstruktionsprogramm in das Programm wechselt, was es dann, sag ich jetzt mal, in Maschinencode übersetzt, musst du halt einstellen, welche Druckparameter du hast, also wie schnell du XY verfährst, wie heiß dein Bett sein soll, wo du drauf druckst, wie heiß dein Hotend sein soll, wenn du jetzt von A nach B fährst und während dem Verfahren nicht druckst, soll dann das Filament ein bisschen zurückgezogen werden oder soll es weiterhin an der Düsenspitze anstehen?
Okay, dann ist es aber schon mal ganz schön Arbeit, sowas zu konstruieren. Also wenn ich das bei allem mit einplanen muss, ne?
Also so, es gibt, sagen wir so, vorgefertigte Dinge. Also wenn du das da reinlädst und es ist so ein Standardteil, sag ich jetzt mal, ein Würfel zum Beispiel, dann ist es kein Problem. Dann kannst du erstmal mit den vorgegebenen Werten da drucken. Wenn du jetzt aber zum Beispiel Überhänge oder irgendwas drucken willst, dann wird das Ganze schon ein bisschen tricky. Und dann muss man natürlich schauen, dann gibt es Fehler im Druckbild und dann muss man schauen, wie man die abstellen kann. Und dann muss man halt an den Parametern sich langsam rantasten.
Das wäre ja was, also da muss ich sagen, allgemein das Thema 3D-Druck, ich finde es total cool. Ich hätte auch gern selber so einen Drucker, weil ich finde es einfach cool, sich da irgendwie was ausdrucken zu können. Aber das, was hinten dran ist, diese... Also ich würde dann auch nur so vorgefertigte Sachen verwenden, wo ich dann halt schon die Datei habe, die ich da gerade dann, ich sag mal, abspielen lassen kann, und der druckt mir das dann aus.
Aber da gibt es ja auch in der Community bei den jeweiligen Dateien gibt es dann auch Prints, wo dann dabei steht, mit welchen Parametern wurde das gedruckt, mit welchem Filament.
Ja, okay, und, genau, das kenne ich, da habe ich schon mal geschaut. Ja, sorry.
oder zum Beispiel das, was wir vorhin gesagt haben, mit dem, dass man wissen muss, bis zu welchem Überhang mein Drucker ohne Supportmaterial drucken kann. Da gibt es auch Modelle oder man kann sich selbst eins konstruieren, wo man einfach praktisch einen freistehenden Bogen druckt. Und ja, da druckt man dann praktisch von, sag ich mal, 0 bis 90 Grad. Und dann sieht man ja, wann er erstens nicht mehr gescheit druckt und zweitens, ab wann es anfängt, die einzelnen Schichten nicht mehr perfekt übereinander zu setzen. Und dann hat man ja auch den Wert. Also das heißt, das ist jetzt keine hohe Mathematik oder ähnliches. Da kann man sich zum Beispiel einfach so ein Testfile drucken und dann sieht man es auch schon.
Okay.
Und man kann sich dann auch das auch im Drucker vorgeben, dass man sagt, der Drucker kann jetzt bis 70 Grad im Winkel drucken, ohne dass es oder dass es noch gut aussieht. Und erst ab 70 Grad wird dann 70 Grad Winkel wird dann Supportmaterial vom Drucker oder von dem Slicer hin konstruiert.
Okay, aber das sind halt alles Sachen, da muss man sich halt echt ordentlich mit auseinandersetzen. Ne? Das ist halt, ja.
Also es kommt halt natürlich drauf an, ne? Weil ja, uns hat es halt schon Spaß gemacht. Ja, und vom Prinzip, wenn du dir jetzt einfach sagst, du kaufst jetzt einen für 200, 300 Euro oder so ein Anycubic i3 Mega, dann kannst du da schon viele mitmachen. Und du kriegst ja dann selbst mit, wenn du sagst, okay, ich will jetzt das und es geht nicht, dass du dann sagst, okay, ich probiere es jetzt aus oder ich rufe die Jungs von Think It Printed an und bestell's mir einfach da. Ne?
Okay, ich könnte jetzt auch, also ja, nee, das ist ja ein ganz guter Hinweis, weil ich hab das Gefühl, das kommt ja immer mehr, doch viele Leute schreckt halt die Software im Hintergrund ab. Das Lernen, wie funktioniert der Drucker, wie tickt der Drucker, was brauche ich, dass er das und das macht, wie entwerfe ich so ein Modell. Aber ich habe gesehen, da gibt es ja ganz, ganz viele Webseiten schon, die verschiedenste Modelle, gerade wenn man jetzt im Gaming-Bereich World of Warcraft oder so, wenn ich jetzt eine Statue von Thrall oder so will, das findest du ja in verschiedensten Varianten online, fertig designed als Datei für deinen Drucker. Muss halt gucken, dass dein Drucker das von der Größe her schafft. Da sind diese Stützkonstruktionen, das ist alles schon mit einberechnet. Und dann musst du einfach nur die Datei runterladen und kannst dir das ausdrucken. Das ist ja, ich sag mal so, für den Hobby-Drucker, der wo das nebenbei so ein bisschen machen will, ist es ja ideal. Wenn man aber sowas, sag ich mal, professionell oder ernst machen will, so wie ihr, da muss man halt schon ein gewisses Know-how sich aufbauen, viel lernen, viel einlesen, viel probieren. Und das ist halt das, was ich finde, was es danach zum... Der Unterschied ist zu euch und zu dem Hobby-Drucker, der das so zu Hause stehen hat und ab und zu mal was ausdruckt. Und das ist halt der große Vorteil, finde ich, von ja, Unternehmen wie euch, dass man halt jetzt sagen kann, okay, ich habe eine individuelle Idee, ich habe das und das, könnt ihr mir das machen? Ja, und das, ja, finde ich cool. Also
ja, damit es für euch oder Dennis, für dich vielleicht ein bisschen greifbarer wird, ich habe euch gerade mal einen Link geschickt für die Zuschauer. Einfach mal bei thingiverse.com und dann so ein Overhang-Tester eingeben, da sieht man dann ganz gut, wie das dann zum Beispiel funktioniert. Das heißt, dann ist hier, wie du es gerade beschrieben hast, so ein vorgefertigtes Modell. Habt ihr es schon offen?
Ja, ich habe es offen. Genau. Aber auf dem Monitor, den Dennis nicht sieht, Moment, wir haben hier so viele.
Ja, okay, ja.
Genau, das heißt praktisch, ich könnte mir jetzt okay, hier einfach, okay, wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt viel Informationen rausholen, aber ich möchte jetzt nicht alles einzeln ausprobieren, dann kannst du jetzt zum Beispiel die Datei bei Thingiverse runterladen und startest einfach den Druck. Und dann okay, am Ende schaust du einfach, jetzt bleibt man einfach mal bei dem Überhang, ab wann die Schrift nicht mehr vernünftig gedruckt wurde und an der Unterseite, wenn wir jetzt mal auf das vierte Bild gehen, ab wann die Layer nicht mehr ordentlich übereinander liegen.
Okay.
Das heißt, wenn das dann der Fall ist, merkst du dir, ab wie viel Grad das war und das stellst du dann in deinem Druckprogramm ein. Okay. Dass du sagst, ab so und so viel Grad brauchst du Supportmaterial für deinen Drucker.
Ah ja, ist interessant, cool. Sowas, ja, cool.
Und das Gleiche siehst du dann auch, wenn wir jetzt noch auf das fünfte Bild gehen, in der Draufsicht, siehst du halt eben auch, wie genau er druckt. Das heißt, da in dem Modell ist jetzt ein vorgefertigter Kreis, der soll einen Zentimeter Durchmesser haben, dann druckst du den und danach misst du ihn einfach nach. Und dann siehst du, okay, pass auf, ein Zentimeter im Modell druckt er bei mir einen halben Zentimeter und dann weißt du, zukünftig musst du die Größe konstruieren oder anders deinen Druck skalieren.
Okay, da habe ich jetzt aber, da fällt mir gerade noch was ein, mit so einem Harzdrucker habe ich doch allgemein ein bisschen ein besseres Ergebnis, wie nennt es sich das andere, Filament? Wie mit einem Filamentdrucker. Ja. Filamentdrucker habe ich doch immer, ich sag mal, so kleine Rillen, weil das so einzelne Schichten aufeinander schmilzt, sage ich jetzt mal. Und der Harzdrucker ist ja mehr eine Flüssigkeit, also da sind die Linien feiner dann, oder ist das richtig?
Das ist korrekt.
Ja. Okay, okay.
Man kann aber den Filamentdrucker auch von der Schichthöhe praktisch variieren. Also den Anycubic, der geht, glaube ich, von 0,3, 0,2, genau, 0,1.
Das habe ich gelesen. Die gehen schon sehr, sehr klein. 0,3 oder 0,2 Millimeter sogar.
Genau, ja, das sind jetzt die Vorgabenwerte. Dann kann man das Ganze noch mit einer anderen Düse oder sowas. Also wenn man es da ganz noch feiner oder noch anders da. Okay. Ich habe letztens auch mal gesehen, dass es Modelle gibt mit ganz dicken Layern, wo dann auch das eben gewünscht ist, dass dort diese Rillen sind, dass sie auch wirklich sichtbar sind. Das kann man auch tolle Sachen mitmachen.
Ja.
Also wie gesagt, es gibt Vorgabewerte, es gibt aber auch Sachen, die man dann, also bei dem Slicer, den wir benutzen, den Cura-Slicer, da kann man wirklich alles einstellen, was du dir denken kannst.
Genau, und es kommt halt auch einfach aufs Anwendungsgebiet drauf an, zum Beispiel. Was du jetzt, denke ich, als erstes Beispiel im Kopf hast für diesen Harzdrucker, sind einfach so Figuren für irgendwelche Schachspiele oder Dungeons Dragons,
was es da gibt. Vollständig recht,
ja. Tabletop-Spiele, wie heißen die denn?
Genau,
Warcraft oder sowas.
Ja, nee, Tabletop allgemein ist ja ein Begriff, ja, okay.
Genau, da ist es ja zum Beispiel unschlagbar, wenn du jetzt aber einfach bloß einen funktionalen Prototypen möchtest, dann bist du halt mit einem FDM-Drucker, also da, wo man das Filament hat, halt einfach viel schneller, weil es dann nicht drauf ankommt, wie fein die Oberfläche ist, sondern du brauchst das mechanisch in der Hand, um es mal zu greifen oder um es mal irgendwo anzuhalten oder irgendwas damit zu machen.
Okay.
Das heißt, es ist auch ganz davon abhängig, was du für ein Anwendungsgebiet hast. Zum Beispiel, wir haben auch mit unserem Drucker auch schon ganz fein gedruckt. Da haben wir nämlich für einen Fotograf aus Dortmund die PlayStation-Icons gedruckt in 30x30 Zentimeter. Der hat die dann aufgeschnitten und hat Epoxidharz rein und hat das dann abgebrochen, unser Modell aufgebrochen und hat es danach poliert und beleuchtet und fotografiert für sein Lookbook. Also ist ja cool, das geht auch praktisch, dass ich mir damit eine Form druck für einen Epoxidharzguss.
Ja, verstehe. Also,
da ist wirklich der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt.
Okay. Aber die Epoxidharzdrucke ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer vom Preis, oder? Also auch für einen Anfänger wahrscheinlich nicht so geeignet, oder?
Nee, glaube ich. Also
ja, kommt drauf an, was man machen will. Wenn man diese Tabletop-Figuren machen will, ich habe gesagt, so 300-500 Euro kriegt man da, denke ich, auch schon gute Sachen. Wir haben jetzt noch keinen konkreten Anwendungsfall gehabt, deswegen haben wir so ein Ding nicht dastehen. Wir haben auch keinen Raum, wo es so gut belüftet ist.
Genau, das ist es ja. Ich habe mich auch ein bisschen mal beschäftigt vorher damit. Diese Harzgeschichten, das ist halt erstens tatsächlich eine Riesensauerei. Ja, du musst halt aufpassen.
Ich weiß, zweitens, ich habe das schon mal im anderen Bereich gesehen.
Zweitens die Dämpfe, also du brauchst halt echt einen separaten Raum. Und da scheitert es ja bei den meisten schon. Wer hat denn dafür einen separaten Raum? Und da muss man dann, er guckt sich wieder um hier, klar. Nee, aber nutzen und muss halt abschätzen, ja, wenn du jetzt dich entscheidest. Also ich glaube, für einen Anfänger ist sowas echt nicht geeignet. Da würde ich echt immer
mit sagen, für einen Anfänger FDM-Drucker, ganz klar.
Ja.
Gut, da wollte ich jetzt gleich nochmal drauf kommen. Wir haben jetzt noch kurze Frage zu dem Thema, beziehungsweise zu beiden Druckthemen. Werden die Formen denn richtig dicht? Ist eine interessante Frage, wenn man damit Epoxidharz einen Guss machen will. Ich meine, das Epoxidharz ist ja auch so ein Trend, nicht nur drucken, sondern auch Tische und sonstige Varianten, was es so gibt. Wird das denn dicht?
Ja, also es gibt, wir drucken meistens mit PLA, das ist so das, sagen wir, in Maisstärke eigentlich, so ein Biokunststoff. Und dann gibt es aber auch noch ABS-Kunststoff, der dann auch wirklich wasserdicht ist. Und da haben wir schon mal so eine Seifenbox, so ein Abtropfding fürs Waschbecken gedruckt.
Das sieht auch auf unserer Instagram-Seite.
Wo wir dann auch das Ganze nochmal mit Aceton bedampft haben. Dass dann die Oberfläche, also wie du vorhin gesagt hast, diese einzelnen Rillen ineinander laufen. Das wird dann ein bisschen pappig, dann legt man das nochmal an die frische Luft. Und das wird dann eigentlich, also ist dann auf jeden Fall dicht.
Ah ja, also es ist quasi wie
auch
so
ein... Das PLA-Material kann man nachbearbeiten. Das könnte man jetzt schleifen, dass die Rillen nicht mehr sichtbar sind. Oder man kann es, glaube ich, in Salz einlegen und diesen also komplett mit Salz bedecken. In der Form und dann im Backofen aufheizen und dann wird die Oberfläche auch nochmal speziell geschlossen.
Genau, aber da ist dann so, also das speziell geschlossen kommt einfach daher, dass Salz die Wärmeleitung dann in dem Fall herstellt und da zum Beispiel, was man dann auch mit der Erfahrung lernt, ist, dass man das halt dann relativ voll druckt und mit einer dicken Wandstärke, weil dann einfach das Salz wird heiß und lässt die einzelnen, sag ich jetzt mal, Würste miteinander verschmelzen, damit es dann auch wie so eine Gussoberfläche hat. Und wenn man aber da die Wandstärke zu gering wählt oder das Infill, also das heißt, es ist nicht jedes bedruckte Teil 100% gefüllt, wie jetzt zum Beispiel bei dem Epoxidharz, die sind 100% ausgefüllt. Aber bei den FDM kann man es eben frei wählen und da ist dann zum Beispiel, wenn man so eine Veredelung macht, wichtig, dass man da halt Erfahrung sammelt und rausfindet, wie voll man sein Material, Produkt.
Das sind dann halt die Erfahrungswerte, wo man sammeln muss, ja, verstehe.
Genau. Dieses Infill trägt halt auch sehr stark zur Stabilität bei. Da gibt es verschiedene Formen, da gibt es einmal so eine Gitterkonstruktion zum Beispiel. Dann gibt es auch noch so eine Gyroid-Konstruktion innen drin, wo dann auch sagen wir, die Kräfte, die auf das Bauteil einwirken, in alle Richtungen gleichmäßig ableiten. Da kann man sich auch austoben mit verschiedensten Sachen.
Okay, was war so euer aufwendigster Druck oder wo ihr sagt, oh, das war eine Leistung oder das ist mal Spezielles oder das dauert lange?
Also was wirklich saulang gedauert hat, wenn wir jetzt gerade mal zusammen parallel auf unseren Instagram-Kanal gehen wollen, da ist so tatsächlich einer von den ersten größeren Drucken, das ist auch das sechste Bild von unten, ist der Hulk gewesen.
Der aber in verschiedenen Teilen waren. Ich glaube, das waren fünf oder sechs Teile, die wir dann zusammengesteckt haben.
Das ist nämlich der Gag. Also der Hulk ist tatsächlich 30 cm hoch. Und das ist auch vorhin, wie du gemeint hast, Dennis, dass man halt schauen muss, wie groß der Drucker ist und wie viel es reinpasst, ist ja das Nächste, dass man da am Anfang so gar nicht dran denkt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel was Riesiges drucken möchte, besteht ja auch einfach die Möglichkeit, dass ich es in fünf Teile schneide am Computer und die fünf Teile dann einzeln druck und im Nachgang zusammenklebe.
Da muss man aber beachten, dass wenn man da fertige Modelle aus dem Internet runterlädt, dass man die meistens nicht nachbearbeiten kann. Oder nicht so einfach nachbearbeiten.
Da habe ich gesehen, aber auch bei. Das sieht saugeil aus, das Teil auf jeden Fall. Ich habe mir es gerade mal aufgerufen. Das ist cool, ja. Ich habe aber auch gesehen online, da gibt es dann schon, wenn ich jetzt dieses Hulk-Modell zum Beispiel nehme, kann ich mir auch aussuchen, zum Teil, was ich für einen Drucker habe. Und entsprechend kriegt man das dann schon angeboten, mehrteilig, ja, weil der Ersteller halt weiß, okay, so und so viel Platz habe ich da nur, da kriege ich mehr Teile. Oder wenn ich einen großen 3D-Drucker habe, kann ich auch den auswählen und dann druckt er mir das am Stück. Also das geht auch.
Ja. Ja.
Und man muss bedenken, dass diese Modelle auch wirklich in den Slicern frei skalierbar sind. Also man kann die so groß machen, wie man will oder auch so klein, wie man will.
Okay, und wie lange dauert der Druck von dem Hulk jetzt?
Also ich schätze mal von dem Hulk, warte mal, sagt mal nichts. Ich schätze mal, der Hulk, der hat bestimmt 8 Stunden gedauert.
Also ich würde sagen, er hat 2 Tage, also gedruckt, eine Druckzeit.
Wow.
Wir haben jetzt eine Vase gedruckt, die war von der Kontur her außen auch sehr aufwendig. Der hat da 2,5 Tage ist er durchgelaufen.
Krass.
Berechnet mir der Drucker das vorher, wenn ich mal so, also ich muss jetzt mal fragen.
Er berechnet alles aus, wenn man die Kosten da reingibt, wie viel das Filament kostet. Da kann man auch so einen Aufschlag auf den Strom drauf geben, dann sagt er dir genau, wie viel das Ding kostet in der Herstellung. Und auch die Zeit natürlich.
Das ist für euch als Unternehmen natürlich geil, weil dann könnt ihr halt genau abschätzen, okay, was nehme ich für so ein Teil, was muss der Kunde bezahlen? Da hast du halt auf einen Blick dann die Kosten, aber gut, da habt ihr ja eh schon die Erfahrungswerte jetzt gesammelt. Aber zusätzlich ist das trotzdem nochmal ein ganz schöner Hinweis, immer, weil da kann man ein bisschen besser kalkulieren, denke ich. Ne? Ich meine, klar.
Ja, das hilft auf jeden Fall.
Aber das ist schon lange, also so 2 Tage. Also der ist dann auch wirklich durchgehend, also wenn ich jetzt 2 Tage sage, sprechen wir von 48 Stunden, ist das wirklich so? Oder?
Ich bin ja 2 Arbeitstage, sondern 48 Stunden, ja.
Der macht keine Pause.
Okay, krass.
Aber
wenn muss der abkühlen? Wenn schief geht, dass irgendwie was verstopft oder sowas, das auch mal hin und wieder vorkommt, dann scheiße.
Ich meine, man sitzt halt die ganze Zeit daneben und kann das überwachen, ne? Ja.
Da mal eine doofe Frage.
Sich Halterung drucken kann, wo man das Ganze dann auch überwachen kann. Da gibt es auch spezielle Software, man zukaufen kann.
Aber wenn der jetzt nach 36 Stunden mal auf Error läuft, ne, und eine Düse verstopft ist, oder das Filament leer ist, also das ist vielleicht eine Anfängerfrage, bricht dann der komplette Druck ab oder kann ich von der letzten Position wieder ansetzen?
Also es kommt auf den Drucker an. Beim Filament, da haben die Sensoren drin zum Beispiel, Man kriegt auch gesagt, wie viel Meter Filament verwendet werden bei dem Druck jetzt oder auch wie, wie viel Gramm. Kann man das Ganze ein bisschen abschätzen. Aber jeder Drucker, also auch diese billigen, sei es in Anführungsstrichen, haben auch schon Filamentsensoren drin, wo der Drucker dann der Druck dann angehalten wird. Ganz wichtig dabei, die Druckbetthaftung. Das heißt, dieses Druckbett hat eine gewisse Temperatur. Bei einem PLA-Druck, da machen wir so ungefähr 50 bis 70 Grad, dass das auch schön dran haftet an einem Druckbett. Da ist es natürlich dann so, dass diese Temperatur auch gehalten wird, wenn das Filament jetzt leer ist. Und wenn man dann eine Stunde später hinkommt und es war leer, kann man neues Filament einfüllen und dann startet der wieder neu, aber das Druckbett war die ganze Zeit heiß, also das geht. Wenn jetzt ein Stromausfall wäre, gibt es die Funktion, dass der dann auch wieder genau an der Stelle startet. Meistens funktioniert es aber nicht mehr, weil eben, wenn das Druckbett sich abgekühlt hat, dann löst sich der Druck von dem Bett und dann kann man das Teil verwerfen, weil man das dann nicht mehr so hinbekommt, dass man genau den Punkt trifft. Und es wird auch nicht mehr fest nachträglich.
Ah, krass. Okay.
Ja, das klingt schon spannend.
Ja. Da gibt es aber auch noch verschiedene andere Tricks. Da gibt es dann verschiedene Druckplatten. Da gibt es dann so welche aus Fiberglas oder faserverstärkten Kunststoff und solche Sachen, wo dann für spezielle Kunststoffe, die man druckt, dann da auch noch die Haftung erhöhen. Dann gibt es auch so Sprühklebezeug, das man auftragen kann. Manche Filamente werden auch auf so Kreppband gedruckt. Ja, da gibt es verschiedene Sachen.
In verschiedenen Formen gibt es natürlich dann auch Patrols, die dann zum Beispiel sagen, dass die Süß-Sauer-Soße von McDonald's der Hit wäre und man das einfach vorm Drucken damit ein bisschen einreiben soll, aber
das funktioniert das macht, nicht. Das mache ich in anderen Situationen immer, aber ein anderes Thema.
Ich hab mal einen 3D-Drucker gesehen, da haben die das, das ist, ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe oder ob ich das wirklich gesehen habe. Das ist so unter, also in der Flüssigkeit gedruckt. Also der hat dann am Schluss den fertigen Druck aus einer Wanne voller Flüssigkeit rausgezogen.
Ich glaube, das ist das, was der Thomas am Anfang gesagt hat, oder?
Genau, das ist das mit dem Epoxidharz, dieses SLA.
Okay. Alter, wie funktioniert das? Also das wird durch Licht dann an die Stelle. Ja, okay.
Also du hast praktisch die Wanne und dann fährt dein Druckbett von oben auf die Oberfläche von der Flüssigkeit. Und an der Seite von der Wanne hast du UV-LEDs, okay. Also halt. Und die verhärten oder härten dann punktuell die Position aus, wo dein Produkt oder dein Männchen dann am Ende sein soll.
Verstehe, ja.
Dann ist die eine Schicht ausgehärtet, dann fährt er wieder eins hoch, dass die ausgehärtete Schicht genau an der Wasseroberfläche hängt. Und dann kommt die nächste Schicht.
Okay, das kann man sich im Grunde so vorstellen, da gibt es auch diese Glaswürfel. Wenn ich jetzt so einen Würfel aus Glas habe und da ist so eine Figur reingelasert, ja, der Laser geht durch den Würfel durch und an dem Punkt, wo er das Bild erzeugen will, fräst halt in das Glas, halt nur umgekehrt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, so kann man sich vorstellen. Ne? Genau. Der geht durch die Flüssigkeit durch und an dem Punkt, wo er fest werden muss, wird es halt fest. Und danach entsteht dann der Druck. Okay, verstehe. Ja, ja.
Genau. Und das Beispiel mit dem Glaswürfel, so genauso funktioniert ein SLS-Drucker. Okay. Das heißt praktisch, ich habe jetzt, sagen wir mal wieder, stellen wir uns eine Wanne vor und wir haben zwei Schuhkartons praktisch nebeneinander. Und bei dem einen ist der Boden, ist die Ebene ganz unten, da liegt Pulver drin. Und bei dem anderen ist es ganz oben. Und dann fährt über die Oberfläche von der Wanne fährt ein Besen und schiebt ein bisschen von dem Pulver auf die Fläche, wo der Boden ganz oben ist. Dann wird dahin gelasert, wo du dein Modell haben möchtest. Und dann fährt der Besen, dann fährt die Wanne eins runter, wo dein gelasertes Teil ist. Die Wanne, wie komplett voll mit Pulver ist, fährt wieder eins hoch. Und dann fährt der Besen wieder rüber und trägt wieder ein bisschen Pulver komplett auf der Oberfläche auf. Und dann wird weiter gelasert.
Krass, also davon habe ich noch gar nichts gehört. Das ist ja verrückt.
Ich habe das schon mal gesehen.
Krass.
Kann das euch ungefähr ein bisschen vorstellen oder habe ich Scheiße erklärt?
Nee, ich kann es mir schon vorstellen, aber ich kann das vorher nicht. Das ist für mich jetzt was ganz Neues.
Du trägst halt von Ebene nach Ebene Material auf, fährst immer weiter höher. Und das Material, wo du haben willst, laserst du halt fest, ne?
Genau. Du verschmelzt praktisch die einzelnen Pulverpartikel miteinander.
Und ist es Metall oder?
Es gibt verschiedene Pulver. Da gibt es Kunststoffe, die kann man auch einfärben. Oder auch Metalle dann.
Und das Krasse bei dem ist, der ist halt saugenau, weil die Genauigkeit kommt halt daher, wie fein dein Pulver ist.
Ja, genau, ist ja ein Pulver.
Und da kannst du da zum Beispiel ganz leicht fertige Getriebe drucken. Das heißt, du kannst Zahnräder ineinander drucken.
Was aber auch schon der FDM-Drucker kann. Also man kann wirkliche Teile ineinander drucken.
Ah ja.
Mit der FDM-Technik.
Verrückt, das ist schon Wahnsinn. Ist mittlerweile sehr, sehr vielseitig. Ich weiß noch, vor einigen Jahren, 3D-Drucker, was ist das, ganz neu, kostet viel Geld, hat irgendwie niemand. Aber mittlerweile ist das echt, also es wird immer geläufiger, ne? So allgemein jetzt mal gesagt.
Oder wird halt jetzt, sagen wir mal, bezahlbar, ne?
Ja, richtig, ja. Was für euch natürlich als Unternehmen nicht so gut ist, ja, oder wenn die, also, ne, weißt du.
Gut, ist halt die Frage, ne, ob jetzt jemand sagt, okay, ich brauche jetzt eigentlich nur einen Halter für, oder eigentlich nur einen Griff für meinen Kühlschrank, kaufe mir jetzt einen Drucker, investiere jetzt da 4 Wochen Lebenszeit, dass ich dann den Griff habe, oder ich gehe einfach zu den Boys von Think It Printed und sage, pass auf, so soll er aussehen, und ich habe ihn dann innerhalb.
Okay, verstehe, ja.
Ist halt die Frage, was man will.
Und in der Technik tut sich auch recht viel. Wir waren jetzt vor der Entscheidung gestanden, ob wir so einen High-End-FDM-Drucker kaufen, der wohl mit 2 Druckköpfen, wo man dann auch noch so Supportmaterial drucken kann, wo wasserlöslich ist. Okay. Und da haben wir uns jetzt erstmal dagegen entschieden, weil wir mit den Einstellungen, die wir jetzt an unseren, sagen wir, billigpreisigen Druckern das so perfektioniert haben, dass wir da richtig gute Ergebnisse rausbekommen und auch schon sehr filigrane Konturen und auch mit viel Support das gut drucken können. Und die Technik geht weiter. Jetzt gibt es da auch welche, wo den Druckkopf drehen können, also die Neigung auch den Druckkopf neigen können, die Düse. Und dann entfällt das ganze Support-Thema teilweise.
Okay.
Also das heißt praktisch, dass wir den 2 Supports oder mit den wasserlöslichen vielmehr. Das Gute ist ja, wenn du das mit den Einstellungen beherrschst, dann kannst du sehr große Überhänge oder sehr freie Konturen drucken, aber hast dann immer noch eine plastische Verbindung zwischen dem Supportdruck und dem eigentlichen Modell. Das heißt, wenn du es abbrichst, siehst du es immer ein kleines bisschen. Und je nachdem, zum Beispiel, wenn du schwarzes Filament hast, das verfärbt sich dann halt relativ leicht in ein Weiß oder ein helles Grau an der Bruchstelle. Wenn du jetzt dann aber, wie es Nikolas gerade erklärt hat, einen Drucker hast mit 2 verschiedenen Extrudern, also Extruder, da wo das geschmolzene Material rauskommt, kannst du an dem einen Kopf dein Filament nehmen für dein Modell und bei dem anderen Kopf kannst du eins nehmen, was sich im warmen Wasser auflöst. Das hat aber allerdings beim Druck die gleichen Eigenschaften, ist gleich hart. Das heißt, ich druck dann zum Beispiel in einen hohlen Würfel nochmal einen Würfel rein. Und den möchte ich aber in den Ecken versetzt haben und darum brauche ich da während dem Drucken eine mechanische Verbindung. Und das drucke ich dann mit dem wasserlöslichen Filament. Und am Ende nehme ich meinen Druck komplett raus, tue ihn in den Wassereimer, tue warmes Wasser rein und dann löst es sich auf.
Das ist ja krass. Das habe ich noch nie gehört. Das ist
schon abgespaced.
Wahnsinn, ey. Da habe ich noch nichts von gehört. Wusste ich nicht, dass es schon so solche Techniken da gibt. Das ist ja echt verrückt.
Ja, das ist schon ziemlich geil und das ist dann auch wirklich, also in Anführungsstrichen höherpreisig, da kostet dann der Drucker auch schon 8.000-9.000 Euro.
Oh, wow, okay.
Ja, sehr gut.
Da ist dann wirklich alles dabei, also da hast du dann auch einen geschlossenen Druckbereich, das heißt, du kannst dann auch ganz heißes Material drucken, wie zum Beispiel ABS. Du hast dann da auch einen Kohlefilter für die Umluft, das heißt, der ist halt einfach ein Filter, der die Luft aus dem Druckbereich in die Umluft bläst, wo er dann gefiltert ist, dann kannst du auch sämtlich verrückte China-Böller Filamente drücken, ohne dass du umfällst nebendran. Hast dann da auch einen App-Zugang, wo du dann praktisch über dein WLAN die Kamera siehst, wie der Druckfortschritt ist. Das heißt, du kannst dann auch von der Couch oder gegebenenfalls von der Arbeit aus schauen, wie läuft der Druck, wie weit ist er gerade. Wenn du dann jemanden hast, der dann das Modell einfach raustut und du hast vorher in dem internen Speicher schon weitere Modelle drin, kannst du mit dem Handy auch den nächsten schon starten. Also da ist man dann schon weit von dem entfernt, was man bei einem 400-Euro-Drucker bekommt. Also das ist dann nicht nur so, dass sie die 2 Filamente können, sondern die haben dann auch schon andere Nice-to-Haves dabei.
Okay. Ja, aber ich sag mal, 8.000, 9.000 Euro, das ist halt schon, das ist ja auch, sag ich mal, für euch als Unternehmen noch nicht so interessant. Also da hat man ja nicht so die Verwendung momentan noch für, oder?
Ja, wir haben da, also die Dinger können auch 60 Zentimeter hochdrucken. Also sie haben einen riesengroßen Druckraum.
Okay,
also da den Moment, als er rausgesucht hat, ich glaube 7.000 hat er gekostet. Ne? Kriegst du aber auch schon für 4.000, 5.000, da, da kann man 30 cm hochdrucken. So einen hat zum Beispiel mein Zahnarzt, der druckt da dann so Modelle von Gebissen.
Ein Zahnarzt?
Okay. Ja. Um dann dahin die Brücke drauf zu modellieren für die Zähne.
Ja. Abgespaced. Das ist verrückt, ja. Ich würde mal eine kurze Pause einberufen hier und dann würde ich gerne mal da so ein bisschen über das Thema praktische Anwendung heutzutage, so Industrie und Medizin mal sprechen und auch was so High-End-Drucker sind und was so uns in der Zukunft noch erwartet und auch so für die Zuhörer, wer da mal anfangen will, was man machen könnte.
Genau.
Ich denke, das sind noch so interessante Fragen dafür. Bevor würde ich mal eine kurze Pause vorschlagen. Ist in Ordnung?
Jawohl.
Dann, liebe Zuhörer, bis gleich.
Bis gleich. Also ihr hört es auch sehr gut.
Willkommen zurück nach einer kurzen Pause.
Ja, ich habe mir eben in der Pause noch ein paar Fragen überlegt. Allerdings bin ich beim Weg in die Pixel-Taverne die Treppe hinuntergestürzt. Da habe ich alles wieder vergessen. Lass mich kurz nachdenken. Daniel, mach mal weiter gerade.
Ich würde mal anfangen. Also was für mich das so eine Frage ist, ne? Ich bin ehrlich, ich bin ein relativ technikaffiner Mensch, bastel aber auch gern rum. Aber bei so kleinen Hudelei kriege ich immer relativ schnell einen Anfall, dass ich mit den 9 mm davor stehe, ne? Wenn ich mir jetzt einen 3D-Drucker kaufe. Wenn ich mir jetzt einen 3D-Drucker kaufe, ne, ist das noch so wie früher, dass man hier jedes Teil selber zusammenlöten muss und zusammenbauen muss? Oder gibt es auch mittlerweile so ein bisschen einfachere Lösungen?
Es gibt einfache Lösungen, daher auch die Benennung Print out of the box. Also das heißt, du hast wirklich eigentlich nur zwei, drei Teile. Die Verkabelung ist auch so gemacht, dass der rote Stecker ins rote Kabel gehört und das grüne zum grünen. Also das ist wirklich an für sich für jedermann gemacht.
Also die sind quasi von Werk aus, wenn sie kommen im Karton, sind sie zum Teil schon vormontiert.
Genau.
Ja, okay.
Genau. Also das ist wirklich das Größte gemacht, bloß halt um das Packmaß klein zu halten, ist er halt ein bisschen auseinandergebaut.
Okay.
Was auch dann zum Beispiel, wenn du dir ein Anycubic kaufst, ist auch eine SD-Karte dabei und ein bisschen Testfilament. Und dann kannst du den einstecken, die SD-Karte reinhauen und dann direkt
eine Eule drucken.
Eine Eule drucken, genau. Okay. Das heißt, du hast schon ein fertiges Modell mit auf der SD-Karte. Das heißt, du brauchst gar nichts. Nur du machst deine Kiste auf, baust es auf, steckst es an, schaltest es ein, stellst es zwischen Chinesisch oder Englisch um und hast direkt Spaß und drückst in der Eule.
Okay, also verstehe ich das richtig? Ist an den. Also da brauche ich dann nur. Ich habe, danke Chat, ich habe auf den Link gedrückt und habe echt gedacht, ja, okay. Okay.
Welches Verfahren geht's denn da, Dennis?
Ja, klick drauf, schaust dir an und beantworte mir die Frage.
Okay, gucken wir mal.
Bevor sie zu YouTube weitergehen, Google verwendet
Google. Ja, den Schatz da.
Habt ihr das auch gehabt?
Nee.
Ach, das Rickroll-Verfahren.
Fand ich lustig. Ja.
Danke. Also auch Patrolle unter unseren Zuschauern.
Was? Jetzt habe ich vor lauter, jetzt habe ich meine Frage schon vergessen. Wo war ich denn?
Also ich packe den einfach aus.
So. Ja, nee.
Das ist mein Arbeitsmann, mein Diplomstudent, der Alexander.
Oh.
Viele Grüße.
Grüße gehen raus an Alexander, vielen Dank. Ja, ist an den, also ich brauche, theoretisch brauche ich, um 3D drucken zu können und einen Drucker habe, nicht mal einen PC. Es reicht, wenn ich die Datei auf der Karte habe und der Drucker, ich habe dann ein Display dran oder wie stelle ich mir das vor, wo ich dann auswählen kann, die Datei? Oder?
Genau, da ist ein Display dran, das ist so groß wie eine Zigarettenschachtel.
Okay.
Und da kannst du halt durchscrollen. Aber bei den billigen siehst du dann bloß den Dateinamen. Und bei den teuren, so einer, wo man vorhin gesagt hat, für 8.000 Euro ist das halt auch schon die Vorschau in 3D.
Okay, ah ja, krass.
Dass du das beschränken kannst zu einer 3D-Ansicht.
Also man braucht aber zwingend einen PC, um das Bauteil leisten zu können, also die ganzen Parameter einzustellen.
Ja, es muss halt irgendwie auf die SD-Karte kommen.
Okay, verstehe. Ja, okay. Aber angenommen, ja, okay, verstehe. Ja, aber angenommen, er macht das jemand irgendwie auf die SD-Karte fertig schon auf meinen Drucker, dann brauche ich da, also es muss nicht die ganze Zeit der PC mitlaufen. Nein. Okay.
Nein. Aber ich kann wahrscheinlich auch mit USB ansteuern, oder?
Genau, du kannst es auch einfach mit einem Ethernet-Kabel anschließen an den PC und dann legst du das Kabel quer durchs Haus, dein Drucker steht in der Garage, dann hängst du hier noch eine Webcam dran und dann kannst du alles von deinem Kommandozentrale aus steuern.
Okay, ist das bei allen Druckern, also auch bei den günstigen Einsteigermodellen, ist da auch ein Display also schon dran?
Einsteigermodell heißt jetzt bei uns, sagen wir mal so 300 bis 400 Euro oder 500 okay. Euro, da ist es auf jeden Fall so. Aber was jetzt darunter ist, weiß ich nicht. Weil irgendwo muss dann auch schon ein bisschen was ausgespart werden, damit du mit dem Preis hinkommst. Weil ja, für klar. Das mit 300, 400 Euro kriegst du schon echt viel Technik.
Mhm. Krass.
Was würden ihr so für Einsteiger empfehlen, die es mal gerne testen würden? Ich denke schon, ein interessantes Thema.
Anycubic i3 Mega, der ist eigentlich ready to print. Der hat auch ist relativ solide von der Grundausstattung her. Und da ist Preis-Leistung eigentlich echt vom Gefühl her unschlagbar. Den kriegst du bei AliExpress, kriegst du aber auch bei Amazon. Bei Amazon kostet ein bisschen mehr, hast halt aber dafür eine schnellere Lieferzeit.
Ich sehe gerade hier auf der Herstellerseite Anycubic.com, da kriege ich den momentan schon für 190 Euro.
Hat verschiedene Ausstattungsformen.
Moment, ich gehe auch mal drauf.
Aber das ist was, wo ich sagen kann, da kann man mal als Anfänger beruhigt mit starten und da bin ich nicht direkt, wo ich mir denke, nach zwei Wochen hätte ich mir gleich mal den teureren gekauft oder wo ich mir denke, das ist overpowered für mich.
Genau, was ich jetzt aus unserer Erfahrung her auf jeden Fall empfehlen kann, ist der i3 Mega. Der ist dann rechts, der ist hier für 219 Dollar. Der ist auf jeden Fall schon so, dass du da schon gute Sachen hinbekommst und auch mit wenig Aufwand oder mit wenig Tüftelei. Der ist für 179, das weiß ich nicht. Der sieht erstmal nicht so stabil aus, weil das kommt dann auch drauf an. Das stellt man dann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, relativ schnell fest, dass bei dem Mega 2.0 sieht es jetzt so aus, als ob der nur auf der einen Seite einen Antrieb hat für die Hoch- und Runterverfahrbewegung. Der Mega S hat links und rechts eine Spindel. Dementsprechend ist halt auch der mechanische Aufbau stabiler. Und du bekommst halt auch ein besseres Ergebnis.
Was sie jetzt ganz neu haben, sind so Laseraufsätze, wo man dann so Lasergravuren in Sperrholz oder was machen kann. Man praktisch das Hotend ersetzt oder einen Aufsatz drauf macht. Und dann kann man da so Gravuren machen.
Das ist jetzt wieder noch auf der Homepage, da unten der Mega Pro. Das heißt, du hast dann den Laser, den du da siehst, den klippst du dann dran. Und dann können wir zum Beispiel Pixel Taverne auf euer Frühstücksbrett lasern. Also wir haben es noch nicht.
Also es ist quasi eine Zusatzfunktion, was die jetzt mittlerweile schon bieten.
Ja.
Ja, ich sehe jetzt hier andere Drucker noch, die haben so eine Haube außenrum, also das ist wie so eine Vitrine sieht es aus dann. Was ist das?
Ja, das sind die Photonen, ne?
Sind die SLA-Drucker.
Genau, dann, das ist die Photonen, das sind die, wo du gemeint hast mit dem Harz. Ah, das ist genau das, die haben die Haube außenrum eben aufgrund von der UV-Strahlung.
Aha.
Und die funktionieren so wie beschrieben, dass praktisch, wenn wir jetzt mal auf den Photon draufgehen, siehst du ja bei dem bei dem zweiten Bild die Seitenansicht. Und ja. Da siehst du, das, was in der Mitte drüber hängt, ist eben dieses Druckbett. Und das fährt dann in dieses Becken und hängt an der Flüssigkeitsoberfläche.
Ah, okay. Ja, okay.
Da wird es dann dran gedruckt. Das heißt, wenn man jetzt.
Über Kopf praktisch.
Genau.
Ah ja. Ach, okay. Und dann oben, die Druckplatte ist ja oben und der Druck, der hängt dann, also der ist nicht unten, der hängt dann oben an der Platte dran.
Ja. Genau, auf dem Kopf halt.
Ah, jetzt
wenn du weiter runter scrollst, dann siehst du bei UV-Blocking Topcover, siehst du, wie es dann aussieht, wenn er gedruckt ist.
Okay.
Das ist ja schon mal mega interessant, aber ich glaube, Alex war es hier, wo die Frage stellt, wenn der Drucker so günstig ist, wie wertig sind dann die Teile? Und was ist mit Verschleißteilen? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Bin ich da regelmäßig am Basteln, wie wenn ich mir einen Opel kaufe? Oder was sagt ihr?
Gut, also beim Opel bist du ja auch nicht regelmäßig am Basteln. Wenn du es einmal gescheit machst, genauso ist es da. Also wir haben jetzt eigentlich noch keine großen Verschleißteile in dem Sinn, wo man merkt, okay, die sind verschlissen, die gehen kaputt, da sieht man es. Wir haben jetzt halt so einfach aus der Situation heraus zum Beispiel schon mal den Temperatursensor gewechselt, weil wir halt da das Gefühl hatten, dass er nicht so ordentlich funktioniert. Aber die Temperatursensoren, die bewegen sich da im Euro-Bereich.
Okay, das heißt, die kriegst du auch problemlos ran, oder was?
Jawohl, da gibt es ja nach, kannst du bestellen im Internet, ja, auch komplett vorkonvektioniert, also mit Stecker dran und alles, diese Sensoren. Haben wir jetzt aber auch nur mal gewechselt, weil wir auf Fehlersuche waren, weil wir nicht weitergekommen sind mit dem Druckbild, mit den Fehlern. Was so ein typisches Verschleißteil ist, sind die Düsen, wie Alexander da jetzt schon schreibt, die verstopfen mal, da ist was im Filament drin oder der ein Körnchen oder was auch immer, eine Verschmutzung, und dann schraubt man die raus und schraubt eine neue rein, was aber auch eigentlich unkritisch ist. Dann muss man das Ganze nochmal leveln, also das heißt den Abstand von der Düse zum Druckbett nochmal neu einstellen, was aber auch kein Problem ist. Und so eine Düse kostet, ich weiß nicht, 10er Pack.
12 Euro oder sowas. Also okay. Ist auch im Euro-Bereich. Selbst wenn man da auf die Kostenbremse drücken möchte, kann man die immer noch mit einem Feuerzeug oder einer Bunsenbrenne ausbrennen, um halt die Filamentreste noch aus der Düse zu entfernen.
Wenn es jetzt dann in den Bereich geht, wo man Filament, was faserverstärkt ist, also irgendwie Glasfasern, oder es gibt auch Filament, wo Holzpartikel mit drin sind, die verschleißen dann die Düse. Also wenn man so eine klassische Messingdüse hat, dann wird der Durchmesser da größer oder die Bohrung. Und die muss man dann öfters mal wechseln. Da gibt es aber auch spezielle Düsen, wo dann 30 Euro oder sowas kosten, aus speziellen Hartmetallen, wo dann da auch verschleißresistenter sind.
Okay, gut, aber das hält ja auch noch alles in Grenzen. Jetzt muss ich auch mal eine doofe Frage stellen. Wie sieht es denn mit Filament aus?
Wo also da gibt es wirklich von A bis Z, da gibt es ein sehr großes Angebot, und da ist halt auch einfach ein guter Anhaltspunkt einmal die Rezession bei Amazon und halt einfach, wie sich selbst druckt zum Beispiel. Also das ist jetzt nicht, wenn ich jetzt zweimal den gleichen Drucker bestelle, so, dass ich mit beiden das gleiche Ergebnis bekomme, weil halt schon viele Faktoren mit reinspielen, zum Beispiel wie der Motor für die Spindelhöhe, wie der synchronisiert ist mit dem anderen oder ob ich da einen kleinen Offset habe. Also es ist schon ein bisschen diffizil, aber jetzt nicht so, dass ich mit dem einen drucken kann und mit dem anderen nicht. Und darum muss man sich beim Filament eigentlich wirklich einfach dran trauen. Wir haben jetzt von Sunlu haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, und von Extruder, also E-X-T-R-U-D-R, das ist eine österreichische Firma, die machen schon sehr hochwertiges Filament. Das erkennt man halt dann daran, dass sie einen sehr gleichbleibenden Durchmesser haben über die Länge und von der Filamentbeschaffenheit auch eine hohe Qualität haben, was es dann auch erleichtert, den Drucker zu betreiben, weil ich dann einfach keine Materialschwankungen
habe. Kann ich, wenn ich jetzt hier, ich bin immer noch auf dieser AnyCubic-Seite, die bieten jetzt Filament an mit 1,75 mm. Kann da jeder 3D-Drucker mit umgehen, oder wie kriege ich das, oder ist das genormt, also, ist das immer gleich, oder gibt es da verschiedene? Das ist
ein Standardmaß, ja, 1,75 mm, da gibt es dann okay. Auch neue mit 2 oder 2,5 oder 3 mm. Mhm. Die Rollen sind meistens so ungefähr ein Kilo schwer, dann gibt es ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon entdeckt habt, dann gibt es auch noch so Shiny-Filament, wie wir zum Beispiel den Hulk auf der Instagram-Seite gedruckt haben. Die sind dann so 0,8 Kilo, da gibt es verschiedene Abstufungen. Wenn man dann so einen teuren Drucker hat, dann kommen da, glaube ich, 3 Kilo Spulen rein.
Ach krass, okay.
Da gibt es dann auch spezielle Drucker, die auch so eine Filamentaufbewahrungsbox haben, wo man auch mehrfarbig drucken kann, wo dann das Filament auch automatisch gewechselt wird zum Beispiel. Beim Filament, bei PLA ist es jetzt zu beachten, oder auch bei ABS, dass das ganze Wasser ziehen kann, was sich dann, also Feuchtigkeit, also die Feuchtigkeit erhöht wird. Beim Drucken hört man da manchmal so Knistergeräusche auch, oder es bilden sich zum Beispiel Blasen. Deswegen tut man da so ein bisschen Silikatgel, diese kleinen Päckchen mit rein, und tut das Ganze in den Gefrierbeutel reinpacken, und dann gibt es da eigentlich keine Probleme.
Okay, aber es heißt,
es gibt
jetzt
auch so, ja, wie bei den Zigarren, so Humidore, wo man dann für, keine Ahnung, was für Filamentsorten, wo man die speziell dann da auch drin lagern kann.
Okay. Heißt jetzt aber nicht, dass ich, wenn ich jetzt ein Filament kaufe mit 1,75 mm, dass ich dann auch wirklich nur mit diesen 1,75 mm meine Schichten drucken kann. Das kommt dann auf den Drucker drauf an, oder da kann ich es einstellen, dass der dann auch auf diese, wo wir vorhin hatten, diese 0,2 mm geht. Der schmilzt das klein, und je nachdem, was ich für eine Düse drauf habe, schätze ich jetzt mal, druckt der das dann auch entsprechend feiner. Ist das richtig?
Jawohl. Okay. Das ist eine Standardbüste, die hat 0,4 mm im Durchmesser.
Ah, okay.
Und über die Druckparameter, also dann den Z-Fahrweg, also wie das Bett oder die Höhe des gedruckten Teils, ob der dann geht da entweder 0,1 mm hoch oder eben 0,2 oder 0,3 mm.
Okay.
Genauso ist es auch mit der Breite, je nachdem wie schnell es dann verfährt, das Hotend auf dem gedruckten Material ja, wie auch die Förderung, die Filamentförderung ist, der Feed. Und mit den Parametern kann ich dann auch die Breite von den Lines verändern.
Okay.
Gut. Also was für mich noch so ein Thema ist, wo seht ihr denn die Zukunft im 3D-Druck? Also ich meine, es gibt ja jetzt so x-tausend Studien und ich nenne es jetzt mal ganz dreist, so Sci-Fi-Geschichten, à la Elon Musk geht auf den Mars, wir fördern den Boden auf und geben da was dazu und 3D-drucken an Häuser und so. Aber wo seht ihr die Zukunft oder was ist denn so aktuell die High-Professional-Anwendung?
Also sind ganz klar dann, wo es jetzt in Richtung Metalle geht, da gibt es auch Filamente, wo praktisch Metallpartikel in dem Kunststoff mit drin sind, dann druckt man da das Modell mit einem handelsüblichen Drucker, wo wir den jetzt auch haben. Ich glaube, da habe ich letztens einen gesehen für so 1500 Euro. Da hat man da so einen Drucker, der das kann praktisch. Und dann schickt man das Ganze zu einem Dienstleister, der das Modell auspackt. Das heißt, diese Kunststoffteile werden dann verflüchtigt oder werden rausgeschmolzen und dann hat man da wirklich ein Modell aus Metall. Dann, das gibt es aber auch schon sehr lange. Da waren wir noch im Studium. Das ist auch schon, wie lange her? 5, 6 Jahre her. Ich kann mich daran erinnern, da waren wir als Werkstudent war da in der Firma jemand da, wo solche Sachen angepriesen hat. Da haben die damals schon davon geredet, dass es für die Medizintechnik Prothesen oder so bei Knochenbrüchen, dass also Sachen gedruckt werden, um den Knochen zu stabilisieren, wo sich dann auch entweder mit einwachsen oder dann auch über die Zeit auflösen.
Okay, aber das muss ja auch Titan oder irgendwas sein, ne?
Oder ein Biomaterial, wo es dann eben abbaut. Also da sind keine Grenzen gesetzt.
Ja, das sind ja auch schon Ohrprothesen. Also da hatte irgendjemand, glaube ich, auch im Internet gelesen, berichten, durch irgendeinen Unfall hat er irgendwie einen Teil von seinem Ohr verloren und es ist dann auch nachgedruckt worden und es hat dann praktisch wie so an sein Ohr dran geklipst, sag ich mal.
Plastikohr.
Dann hat er ein ganz normales Ohr gehabt und konnte zum Beispiel auch wieder eine Brille aufsetzen.
Oder hier in Amerika haben sie in so einem Weißkopfseeadler haben sie einen neuen Schnabel gedruckt, dass er wieder
normal
fressen kann.
Krass, stimmt, das habe ich gesehen, ja. Ja.
Also was ich interessant fand, war in Dubai, wo sie ein Konzept hatten, wo die aus Beton Häuser gedruckt haben.
Ja, das habe ich letzte Woche sogar irgendwo gesehen. Ist in Deutschland und in Dubai, glaube ich, machen die das.
Ich glaube, das war eine deutsche Firma, die es in Dubai macht. Es sagt ja Deutschland die Ingenieure und Dubai die bezahlen es. Nee, ich habe das prinzipiell von der Entwicklung her auch schon eine gute Idee, oder?
Und war noch sehr teuer das Verfahren, glaube ich. Weil man da so einen speziellen Beton braucht, wo er eben auch sehr schnell aushärtet. Und das ist natürlich dann auch eine richtig coole Optik, weil man zum einen die Räume ganz frei gestalten kann mit sämtlichen Krümmungen oder Formen, also rund, Schlangenlinien oder was auch immer, kann man die Wände gestalten. Man hat halt diese dicken Linien, diese Layer. Das sieht auch sehr interessant aus.
Der größte Vorteil ist, wenn ich jetzt mein Haus aus 3D-Druck mache, dass ich halt einfach mit weniger Leuten mehr Häuser auf einmal bauen kann. Also ich glaube, speziell bei dem Thema ist es nicht, dass ich da neue Möglichkeiten eröffne, dass ich mein Haus ganz anders bauen kann, sondern dass es halt einfach schneller geht oder kostengünstiger im Vergleich zu, wenn ich jetzt für ein Haus 5 Maurer brauche, baue ich dann dafür ein Haus vielleicht 2 Maurer, die halt die Anlage betreuen und die anderen 3 Maurer kann ich nochmal jeweils 2 Drucker bedient lassen.
Ja, aber es steckt ja schon ein interessantes Verfahren ist für die Zukunft, ne?
Ja.
Da kommt in Zukunft auf jeden Fall noch viel mehr, also da bin ich mir sicher. Ja. Wie mit allem, es entwickelt sich weiter und ich glaube, ich bin sehr gespannt drauf, was da noch kommt oder in was für Bereichen es eingesetzt wird. Ist auf jeden Fall ein saugeiles Hobby. Aber wenn man es wirklich vernünftig machen will, muss man sich auch intensiv damit beschäftigen. Ja. Ist wichtig, dass man da zu den Ergebnissen kommt, die man halt auch möchte. So wie ihr das gemacht habt. Ja, so, dass ihr das dann auch tatsächlich, ich sage jetzt mal, Hobby zum Beruf machen. Das ist ja nur nebenberuflich momentan bei euch noch.
Ja, also primär das Ziel halt dabei halt einfach, dass das Hobby sich selbst bezahlt.
Ja, genau.
Weil damit du da, sag ich mal, davon Familie ernähren kannst oder so, dann
musst du klar. Ja.
Nee? Da muss ich jetzt gerade mal eine Anekdote erzählen. Im Hintergrund, man muss wissen, ich und Thomas haben ja schon vor einer Weile drüber gesprochen, mal die Folge hier aufzunehmen. Heute haben wir es mal geschafft. Ich war vor 2 Wochen in einem Baumarkt, wo ich aus Werbeverzichtsgründen den Namen nicht nennen möchte. Und da stand am Eingang ein Terminal und da konnte man seine 3D-Druckdateien einführen und dort drucken lassen.
Ehrlich?
Ja.
Krass, okay.
Habt ihr das schon mal gesehen?
Nein.
Ja, aber jetzt mal ernsthaft, du gehst in den Baumarkt, wenn jetzt du steckst da eine Karte rein und dann druckst du dir was aus. Das dauert
ewig. Du kannst doch nicht
so lange in den Baumarkt bleiben.
Nee, du musst es dann online anfordern. Du kannst es auch online bei denen auf der Homepage machen.
Okay.
Die hatten halt da so eine Station stehen, wo du es machen konntest.
Achso, und dann kannst du es irgendwann abholen.
Fand ich auch ein bisschen abgespaced, ne?
Ja.
Also ich finde, es ist ja eher in X-Faktoren ein Nischenprodukt. Weil welcher Baumarktnutzer denkt denn darüber nach? Er braucht jetzt was aus dem 3D-Drucker. Dann, wenn du was Spezielles brauchst, konstruiert sich das daheim und wer läuft denn dann in den Baumarkt und lässt sich das drucken?
Ja.
Du musst auch, wenn du es konstruierst oder wenn du so ein Teil hast, musst du erstmal, die ganze Denkweise ändert sich ja. Du kannst damit so einem Teil wirklich alles drucken. Also du kannst, keine Ahnung, denk dir irgendwas aus. Das sind Sachen, wo du, wenn man im Internet manchmal guckt, bei Singiverse oder sowas, da sind Sachen dabei, da wird man nie von selbst drauf gekommen. Dass man sowas auch wirklich drucken kann.
Ja, nee, schon interessant, aber wie gesagt, so das, diese Überschneidung mit 3D-Druck und Baumarkt fand ich halt so ein bisschen
verrückt, ja.
Ich habe jetzt abgespaced.
Ich habe jetzt noch eine Frage an euch, direkt, sag ich mal, an Think It, Print It. Wenn ich jetzt, weil ich muss gleich los, Corona-Ausgangssperre und so weiter, deswegen haue ich die noch schnell rein. Wenn ich jetzt bei euch was bestelle, keine Ahnung, ich bestelle mir hier eine Tabletop-Spielfigur, die mir halt gefällt, bestelle ich mir bei euch. Macht ihr dann auch die Nacharbeiten? Also schleift ihr die dann ein bisschen nach oder auf Wunsch oder wie ist das? Oder kriege ich dann den Rohling oder was gibt es da für Möglichkeiten?
Also Nachbearbeitung war bis jetzt noch nicht gefordert.
Okay.
Ich sag mal, meistens werden ja solche Tabletop-Figuren bemalt. Ich denke jetzt nicht, dass Thomas oder ich solche Picassos raushauen können.
Ja, klar. Das ist wieder ein Thema für sich. Das ist wieder ein ganz eigenes Hobby, das Bemalen. Ja.
Aber so eine Oberflächenbearbeitung,
wenn man das bemalen soll, dann muss ich los.
ich meine jetzt gerade mit dem Filament habe ich ja doch, wenn ich ganz genau hinschaue, habe ich halt feine Rillen, ja. Im Grunde, ich habe ja die Schichten. Habt ihr dann auch Möglichkeit, die Rillen zu füllen? Also könnt ihr dann irgendwas noch da drüber machen, dass das ein bisschen geglättet ist?
Wie gesagt, kommen wir dann auf die Anwendung an, wenn der Kunde mit uns spricht, dann können wir sagen, hier, guck mal mit einem ABS-Material zum Beispiel, wir dampfen dann das Ganze mit Aceton.
Okay, ja, gut.
Dann kriegt er dann eine geschlossene Oberfläche.
Verstehe, ihr habt ja dann die andere Möglichkeit. Ja, da kann der Kunde mit uns sprechen, okay, dann heißt der Drucker ist jetzt besser dafür, das macht ihr dann für euch, ja. Und dann drucken wir das lieber mit dem statt mit dem, weil es halt einfach zulässt, dass der ein bisschen feiner druckt. Ja, verstehe, okay, alles klar. Weil ich kenne es jetzt nur.
Wir sind uns auch nicht zu schade, irgendwie, wenn jemand was Neues möchte, dass wir dann sagen, haben wir das gemacht, haben wir. Also wir setzen uns danach gerne hin und probieren das selbst aus und sprechen mit Kunden hier, passt es so, hast du dir das so vorgestellt oder ist es eher so, also ist jetzt nicht so.
Okay.
Hop.
Okay. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt noch nie einen 3D-gedruckten Gegenstand in der Hand so wirklich und habe mir den genau angeschaut. Also die Unterscheidung würde ich halt gerne mal sehen, von Filament zu Harzdrucker und wie halt die verschiedenen Drucker drucken können. Das würde mich mal interessieren, wie das genau aussieht. Weil ich kann mir vorstellen, dass so ein Tabletop-Spieler, der halt großen Wert legt auf Details, dass da ein Filamentdrucker vielleicht nicht das Richtige ist, ne?
Korrekt, da sind wir dann im SLA-Bereich.
Okay. Aber da habt ihr auch die Möglichkeiten zu sagen, okay, wenn der Kunde dann sagt, ich will das und das, könnt ihr mir das mit dem Filament drucken, dass ihr dann sagt, okay, ja, ist vielleicht nicht das Richtige mit dem Drucker, was hältst du denn da davon, wenn wir das mit dem drucken?
Klar.
Ja, okay. Aber zumindest sagen wir haben aktuell nur ein FDM, wir probieren es einfach mal aus und Wenn es gut ist, freut es uns. Und wenn nicht, dann haben wir es für uns ausprobiert.
Okay.
Und haben dann da auch das Ergebnis so.
Okay, cool. Ja. Gut. Ja. Also ich habe wieder viel gelernt heute. Tatsächlich. Also 3D-Druck. Man guckt halt immer mal so ein bisschen, weil es ist halt interessant. Aber ich habe wieder viel mitgenommen, verschiedene Druckerarten kennengelernt. Was kann man damit machen? Was muss man machen, um selber einsteigen zu können? Was könnt ihr als Profis, sag ich mal, machen? Was der Einsteiger vielleicht nicht kann? War cool. Also ich bin zufrieden. Ich
habe ja, mega interessante Talk. Ja.
Ich hätte jetzt noch 10 andere Fragen. Müssen wir aus Zeitgründen vielleicht auf eine weitere Folge irgendwann mal verschieben, falls ihr Lust habt. Ja. Ich meine, theoretisch könnt ihr noch weitermachen, nur ich muss gleich los.
Ey, ich denke, wir machen es dann für heute. Aber ich habe mich mega gefreut, dass ihr da wart. War eine richtig coole Folge. Weil das Thema 3D-Druck juckt mir seit 10 Jahren unter der Finger.
Es ist sehr vielseitig. Man könnte locker noch eine Stunde damit füllen, glaube ich. Aber da können wir ja, wie eben schon gesagt, machen wir nochmal einen zweiten Termin irgendwann aus. Und dann können wir da nochmal ein bisschen quatschen, glaube ich. Ich glaube, das ist ganz cool.
Ja, ich habe jetzt gerade auf dem Handy so einen Laserdrucker bestellt und dann können wir in der nächsten Folge mal drüber reden.
Jawohl.
Ich hat uns auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass wir da sein konnten.
Ja, danke schön. Danke geht an euch. Dann machen wir direkt noch ein bisschen Werbung. Also schaut mal gerne auf Instagram alle vorbei. Think it, print it. Jeweils mit einem Unterstrich getrennt. So rum. Und lasst gerne mal ein Follow da, ein Like da. Ihr könnt sehen, was die Jungs schon alles gedruckt haben. Ein paar Referenzen sind auf der Seite. Auch vorhin der besprochene Hulk. Müsst ihr ein bisschen runterscrollen. War das eins der ersten Projekte? Oder?
Ja, okay. Also das war ein Projekt, das war eher so Interesse. So,
okay, verstehe.
Wie können wir mit dem ersten Drucker, wo wir jetzt noch nicht viel customized haben, was können wir da alles rauskitzeln?
Ja. Ich habe auch mal auf der Instagram-Seite ein bisschen genauer geschaut. Ihr habt ja Gegenstände, ich sag mal reine Design-Elemente, dann Figuren, dann auch nützliche Sachen wie, was hatte ich gesehen, dieser irgendeinen Griff. Was habt ihr noch drauf? Also auch Gegenstände, die halt tatsächlich irgendeinen Nutzen haben im Alltag. Also es ist halt alles möglich. Ja. Und das, ja. Also Think It Printed mit einem Unterstrich jeweils getrennt, wie bei uns, Pixel_Taverne. Think It Printed genauso. Gerne mal vorbeischauen, Like da lassen. Und
genau, wenn ihr Fragen habt oder so, könnt ihr auch einfach schreiben, wir weiß nicht, oder wenn ihr eine Idee habt, hey, könnt ihr sowas drucken oder so, einfach schreiben. Wir sind da absolut offen für jede Idee oder jeden Schabernack, wo man sich da ausdenken kann.
Ja, einfach mal anfragen, ihr habt gehört heute, die Jungs sind nett, mit denen kann man sprechen, das funktioniert und ja, gut, schön.
Wunderbar. Ja, dann vielen Dank an alle.
Ja, vielen Dank und
bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Tschüss.